NDR Info. Echo des Tages.
Von wegen Blockade. Der Bundesrat hat heute den Weg freigemacht für eine ganze Reihe von neuen Gesetzen. Von der Mietrechtsreform bis zum Patientenschutz. Darüber berichten wir. Und die Frage, wie handlungsfähig ist die Regierung, ist auch das Thema unseres Kommentars. Die weiteren Themen. Der Bundestag debattiert über ein NPD-Verbotsverfahren. Bei einem Selbstmordanschlag auf die amerikanische Botschaft in Ankara sterben 2 Menschen. Die Sicherheitskonferenz in München beginnt mit einem Aufruf zur Zusammenarbeit. In Ägypten protestieren wieder Tausende gegen Präsident Morsi und beim Energieversorger E.ON wollen die Mitarbeiter streiken. Am Mikrofon ist Marcel Güsken und wir beginnen in Berlin. Es war eine lange Liste von Themen, die der Bundesrat heute abzuarbeiten hatte. Das Mietrecht war eines davon. Die Länderkammer hat heute eine Änderung abgesegnet, wonach Mieter bei einer energetischen Sanierung 3 Monate lang Dreck und Baulärm ertragen müssen, ohne die Miete senken zu können. Außerdem ging es um das Steuerrecht, wo der Grundfreibetrag angehoben wurde. Es ging um das Steuerabkommen mit der Schweiz, das wohl endgültig abgelehnt wurde. Und es ging um die Präimplantationsdiagnostik, die Frage nämlich, unter welchen Bedingungen Gentests an Embryonen ausnahmsweise zugelassen sind. Und trotz des heraufziehenden Wahlkampfes zeigten die Länder in mehreren Fragen Einigkeit. Von Blockade konnte keine Rede sein. Den Tag im Bundesrat fasst Kerstin Steinbrecher zusammen.
Der Bundesrat nur ein Blockadegremium? Noch nicht, kann man nach der heutigen Sitzung sagen. Zwar lehnte die Länderkammer am Morgen das Jahressteuergesetz ab, nachdem die schwarz-gelbe Mehrheit im Bundestag sich geweigert hatte, das Ehegattensplitting auch für die Homo-Ehe einzuführen. Auch das Steuerabkommen mit der Schweiz fiel im Bundesrat endgültig durch. Beides allerdings war lange erwartet worden. Grünes Licht von der Länderkammer aber für die Mietrechtsänderungen der Bundesregierung, die bei energetischer Gebäudesanierung die Rechte des Vermieters zulasten des Mieters stärken. Trotz im Vorfeld heftiger Kritik billigten die Länder auch das Patientenrechtegesetz, das bei Patientenschützern und Opposition auf heftige Kritik gestoßen war, fehlt Kritikern doch eine generelle Beweislastumkehr zugunsten der Patienten. Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger hingegen glaubt, dass das Gesetz das Verhältnis zwischen Arzt und Patient auf völlig neue Füße stellen wird.
Ich gehe davon aus, dass wir doch dazu einer anderen Kultur im Umgang von Patient und Arzt kommen und der Arzt, der so der Gott im weißen Kittel ist, der gehört wirklich endgültig der Vergangenheit an.
Gleich darauf gab die Länderkammer auch grünes Licht für die ebenfalls umstrittene PID-Verordnung aus dem Hause von Gesundheitsminister Daniel Bahr. Hier hatten die Länder bis zuletzt mit sich gerungen. Am Ende billigten sie Bahrs Entwurf mit Änderungen. Die Zahl der Zentren, die die Methode durchführen, bei der eine im Reagenzglas befruchtete Eizelle vor Einpflanzung in den Mutterleib untersucht wird, wird nun beschränkt. Jede einzelne Zulassung wird geprüft, auch mit Blick darauf, ob ausreichender Bedarf an einem neuen Zentrum besteht. Die Länder sind damit Kritikern entgegengekommen, die fürchten, dass eine große Zahl den wirtschaftlichen Druck auf die Zentren erhöht und dass diese am Ende auch solchen Paaren die diagnostische Methode anbieten, die sie medizinisch gar nicht brauchen, denen also gar keine Tod- oder Fehlgeburt droht. Im Gegenzug konnte sich Bahr aber durchsetzen mit seiner Forderung, die Besetzung der Ethikkommissionen, die über die Anwendung der PID entscheiden, bundesweit einheitlich zu besetzen, mit jeweils 4 Medizinern und 4 Nichtmedizinern. Länder wie Bayern hatten auf mehr individuelle Mitsprache der Länder gepocht, etwa um ethischen Aspekten mehr Gewicht zu geben. Das aber wäre ein Anreiz für Paare gewesen, sich auf die Suche nach einer geeigneten Ethikkommission zu machen, ist Daniel Bahr überzeugt.
Und wir hätten damit sogar noch provoziert, dass es einen Ethikkommissionstourismus gibt, den wir alle eigentlich gemeinsam, wenn ich die Beratung mir vor Augen führe, verhindern wollten. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir hier bei der Zusammensetzung der Ethikkommission auch Vergleichbarkeit haben und klar geregelt haben.
Ebenfalls grünes Licht der Länderkammer für den neuen Bußgeldkatalog der Bundesregierung. Allerdings forderten die Länder an einigen Stellen noch Nachbesserungen. Beim Thema Umweltschutz stellten die Länder allerdings auch Forderungen. Bei der Gasgewinnung durch das sogenannte Fracking, bei der mit Hilfe von Chemikalien Gas aus Gesteinsschichten freigesetzt wird. Eine Technik, deren Folgen noch nicht abschätzbar seien, so der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Thorsten Albig.
Wenn zum Beispiel krebserregende Chemikalien doch im Boden bleiben und in unser Grundwasser gelangen. Was macht das mit der Zukunft unseres Landes?
Diese Risiken müssen erst untersucht werden, fordern die Länder mehrheitlich, bevor man diese Methode anwendet.
Aus Berlin berichtete Kerstin Steinbrecher. Es war wohl die letzte Bundesratssitzung in diesem Jahr, bei dem das schwarz-gelbe Lager hoffen durfte, wichtige Pläne auch gegen den Widerstand von SPD und Grünen durchsetzen zu können. wie es heute beim Mietrecht gelang. Ab März ist das anders. Dann hat wegen der Wahl in Niedersachsen das rot-rot-grüne Lager im Bundesrat eine Gestaltungsmehrheit und damit die Möglichkeit, so ziemlich jeden wichtigen Regierungsplan zu stoppen. Es mag auch an dieser Perspektive liegen, dass der Koalitionsausschuss gestern Abend kaum zu zählbaren Ergebnissen kam. Weder beim Streitthema Rente noch in der Energiepolitik gab es eine Einigung. Wie viel Kraft hat die schwarz-gelbe Koalition noch in den Monaten bis zur Bundestagswahl? Der Kommentar dazu von Arne Meyer.
Der Bundesrat hat heute den Weg freigemacht für die Mietrechtsreform. Noch einmal ein Moment der Glückseligkeit für die schwarz-gelbe Koalition in Berlin. Sie sollte ihn genießen. Viele wird es nicht mehr geben. Im Kreis der Länder war keine Mehrheit dafür zusammengekommen, die vom Bundestag verabschiedete Reform in den Vermittlungsausschuss zu überweisen, was vor allem daran liegt, dass sich der neue Landtag in Niedersachsen und damit die rot-grüne Koalition erst am 19. Februar konstituiert. Nach diesem Tag wird das Regieren für Union und FDP im Bund noch schwerer. Leicht war es schon jetzt nicht. Schließlich hatten die beiden Koalitionäre längst nicht mehr genügend Stimmen im Bundesrat, um wirklich gestalten zu können. Durchregieren, so wie es die Kanzlerin einst wollte. Dass CDU-CSU gemeinsam mit den Liberalen aber dazu gar nicht mehr in der Lage sind, hat auch der gestrige Koalitionsausschuss gezeigt. Immerhin ist es ihm gelungen, sich auf einen Termin für die Bundestagswahl zu einigen. Das war aber auch schon der griffigste Beschluss. Und sonst? Die selbst innerhalb der Union ziemlich bissig geführte Debatte über die Bekämpfung der Altersarmut verlagern die Koalitionäre in eine Arbeitsgruppe. Zeit also für einen Ausblick und fast schon eine Bilanz nach 3,5 Jahren Zwietracht. Von zweien, die einst als Wunschpartner gestartet und, das steht fest, die als entfremdetes Paar gelandet sind. Wir haben uns auseinandergelebt, so würden es Eheleute formulieren. Am Ende geht dieses Regierungsbündnis als das wahrscheinlich größte Missverständnis in die bundespolitische Geschichte ein. Vor dieser Bundesregierung ist deshalb bis zum 22. September, dem Wahltermin, nur noch wenig Zählbares zu erwarten. Gemeinsam für Deutschlands Zukunft arbeiten, das ist eine Worthülse, in die CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe das verbliebene Nichtregierungshandeln nach dem Ausschuss gestopft hat. Pessimismus ist nicht nur deswegen berechtigt, weil im Bundesrat wegen der sich verschlechternden Mehrheitsverhältnisse für Schwarz-Gelb nur noch wenig gehen wird. Seit der Niedersachsenwahl und dem Bombenergebnis für die FDP wissen CDU und CSU außerdem, nur wenn jeder an sich denkt, ist auch an die Union gedacht. An den Wahlurnen zwischen Oldenburg, Hannover und Braunschweig hat die CDU das gerade schmerzlich zu spüren bekommen. Die FDP wiederum wird in den verbliebenen Monaten genug damit zu tun haben, den liberalen Ramschladen zusammenzuhalten. Für den unbeliebten Parteichef Philipp Rösler und den ins schmuddelige Sexismusgerede gekommenen Spitzenkandidaten Rainer Brüderle wird es da schwer genug, der Partei über die 5%-Hürde zu verhelfen. Deswegen muss die Union verschärft mit weiteren liberalen Aussetzern und Querschüssen rechnen. Eigentlich wäre es fairer gewesen, wenn sich die Koalition darauf geeinigt hätte, die Wahlentscheidung weit vor dem 22. September zu suchen, damit die in Anführungsstrichen Zusammenarbeit endlich ein Ende findet. Diese beiden wollen und können einfach nicht mehr miteinander.
Arne Meyer kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Kann und muss die rechtsextreme NPD verboten werden? Diese Frage wird das Bundesverfassungsgericht prüfen, so viel ist jetzt schon sicher, denn der Bundesrat hat einen solchen Verbotsantrag beschlossen, und zwar auch mit den Stimmen der unionsregierten Länder. Anders im Bundestag. Gerade im schwarz-gelben Lager gibt es etliche, die einen solchen Antrag sehr skeptisch sehen. Die Sozialdemokraten haben das Thema deshalb heute auf die Tagesordnung gehoben. Sie wollen erreichen, dass auch der Bundestag dem Verbotsantrag sich anschließt. Über die Debatte berichtet Volker Schaffranke.
Der Bundesrat hat es vorgemacht und ginge es nach dem Willen der SPD, müsste es der Bundestag genauso tun. SPD-Innenexperte Thomas Oppermann nutzte die heutige Debatte zum NPD-Verbotsverfahren, um eines sehr deutlich zu machen. Zaudern und Zögern sei völlig fehl am Platz.
Wir können nicht von den Menschen verlangen, dass sie mit Zivilcourage gegen rechtsextreme oder rassistische Äußerungen in der Öffentlichkeit vorgehen, aber uns hier selber vor der Entscheidung wegdrücken.
Um diese klare Haltung zu unterstreichen, schickte die SPD den nordrhein-westfälischen Innenminister Ralf Jäger als Gast ans Rednerpult. Dieser hatte sich bereits auf Länderebene immer wieder für einen neuen Anlauf beim Verbotsverfahren stark gemacht.
Der Rechtsstaat, die Parteien, die Parlamente dürfen nicht der Schuster sein, der im Zuge der Parteienfinanzierung die Springerstiefel immer wieder neu besohlt, meine Damen und Herren.
Quer durch alle anderen Parteien ist man da skeptischer. Der Vorsitzende des Innenausschusses, der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, ist der Überzeugung, der bloße Nachweis der Verfassungswidrigkeit reiche nicht aus. Es müsse klar werden, dass die NPD die Demokratie aktiv bekämpfe.
Selbst wenn sie Erfolg haben, die Baseballschläger sind immer noch da. Die Springerstiefel sind immer noch da. Sie können eine Partei verbieten, aber nicht den Rechtsextremismus, die Gewaltbereitschaft in den Köpfen der Mitglieder.
Wolfgang Wieland, Innenexperte der Grünen, gehört zwar zu den Befürwortern eines neuen NPD-Verbotsverfahrens, Gründlichkeit gehe aber hier vor Schnelligkeit, mahnte Wieland.
Ich warne davor, diese Frage hier zu parteitaktischem Geplänkel zu benutzen. Ich warne wirklich davor.
Der Innenausschuss soll nun das vorliegende Verbotsmaterial sichten und bewerten. Um eine Entscheidung für oder gegen ein neues NPD-Verbotsverfahren kommt der Bundestag aber nicht herum.
Der Eingang der amerikanischen Botschaft in der türkischen Hauptstadt Ankara ist heute von einer gewaltigen Explosion erschüttert worden. Ein Selbstmordattentäter hat sich dort in die Luft gesprengt. Bei dem Anschlag kam außer ihm ein Wachmann ums Leben. Mehrere Menschen wurden verletzt. Aus Istanbul berichtet Reinhard Baumgarten.
Um 13.13 Uhr Ortszeit geht die Bombe hoch. Mustafa Akarsu wird zerfetzt.
Right now we are all dealing with our sadness.
Wir sind traurig über den Verlust unseres Botschaftsangehörigen, sagt US-Botschafter Francis Recadione. Wir verneigen uns vor seinem Mut, vor seinen Verdiensten gegenüber der Türkei, gegenüber der türkisch-amerikanischen Freundschaft. Unsere Herzen sind bei seiner Familie. 46 Jahre ist Mustafa Akarsu alt geworden. Der Wachmann hatte Dienst am Eingang zur Visaabteilung der US-Botschaft in Ankara. Sein entschlossenes Auftreten hat den Täter daran gehindert, auf das Botschaftsgelände vorzudringen und womöglich weitaus größeren Schaden anzurichten. Gut zwei Stunden nach dem Anschlag meldet sich der türkische Regierungschef Recep Tayyip Erdogan zu Wort.
Amerika Birleşik Devletleri.
Es habe einen Selbstmordanschlag an der US-Botschaft gegeben, bestätigt er die Meldungen. Es habe Tote gegeben, sagt er, und Verletzte, denen er schnelle Genesung wünsche. Das ist ein Angriff gegen das Wohlergehen und den Frieden unseres Landes. Wir werden gegen sie vorgehen und wir werden das Übel überwinden. Nun wird in der Türkei heftig darüber spekuliert, wer hinter dem Anschlag stecken könnte. Innenminister Muammer Güler steht im Zentrum des Interesses. Gegenüber Journalisten äußert er, der Täter komme aus dem linksextremistischen Lager. Der Name Ecevit Şanlı wird genannt. Er soll Mitglied der linksradikalen DHKPC gewesen und wegen linksradikaler Umtriebe noch jüngst inhaftiert gewesen sein. Es wäre zumindest ungewöhnlich. Bislang sind Linksradikale in der Türkei nicht durch Selbstmordanschläge aufgefallen. Aufschluss versprechen sich die Ermittler nun von der Spurensicherung. Sie soll Erkenntnisse darüber liefern, welcher Sprengstoff und welcher Zünder verwendet worden sind. In türkischen Medien wird auch über eine mögliche Verstrickung islamistischer Kreise in den Anschlag spekuliert. Zeitungsberichten zufolge ist ein Schwiegersohn des 2011 getöteten Terrorchefs Osama bin Laden in Ankara festgenommen worden. Der Mann sei mit einem gefälschten Pass aus dem Iran eingereist. Andere Mutmaßungen stellen einen Zusammenhang her zwischen der Stationierung von NATO-Flugabwehrraketen durch die Niederlande, Deutschland und die USA und den teils heftigen Protesten linksnationalistischer Kräfte.
Der Anschlag in Ankara wurde heute auch zum Thema in Berlin. Joe Biden, der amerikanische Vizepräsident, war zu Besuch bei Angela Merkel. Von dem Attentat habe sie mit Bestürzung erfahren, so die Kanzlerin, die ebenso wie Biden den Anschlag verurteilte. Darüber hinaus sprachen Merkel und Biden über diverse Probleme, von der Eurokrise bis zum Antiterrorkampf. Und natürlich ging es vor allem um die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Aus Berlin, Katrin Brandt.
Es sei ein großes Vergnügen für ihn, in Deutschland und vor allem wieder in Berlin zu sein, betonte Vizepräsident Joe Biden gleich mehrfach. Bei der Anreise habe ihn einer seiner erwachsenen Söhne daran erinnert, wie der Vater ihn zum ersten Mal mit nach Berlin genommen habe. Ich war 15 und du hast mich durch Checkpoint Charlie gebracht. Ich glaube, er war seither erst zweimal wieder hier. Also dieser wunderbare Anblick und dieses wiedervereinigte Land mit so viel Kraft und Einfluss. Es ist ein Vergnügen, wieder hier zu sein und vor allem hier bei Ihnen zu sein, Frau Bundeskanzlerin. Deutschland sei für die USA ein absolut wichtiger, ausschlaggebender Partner und das transatlantische Bündnis die Basis, auf der alle Beziehungen der USA in den Rest der Welt aufbauten, so der Vizepräsident weiter. Und damit nicht genug. Ohne ein starkes Europa und die engen Verbindungen zu Europa sei nicht vorzustellen, wie die Interessen der USA überall in der Welt vertreten werden könnten. Kanzlerin Merkel hat das gerne gehört, seit Präsident Obama angekündigt hat, die USA künftig stärker als pazifische Nation zu verstehen, fürchten die Europäer in der Gunst der USA von Asien abgehängt zu werden. Und sie wissen, dass sie etwas für den Erhalt der Freundschaft tun müssen.
Wir sind uns gewahr, dass in einer Zeit der Globalisierung, in einer Zeit, in der Kontinente wie Asien strategisch wichtig sind, wo sehr viel passiert, wir natürlich Jahr für Jahr auch für diese transatlantische Freundschaft weiterarbeiten wollen und müssen.
Die gemeinsame Sorge um die Verschuldung Europas und der USA waren ein wichtiges Thema beim heutigen Treffen. Kanzlerin Merkel wollte ihrem Gast aus den USA erläutern, wie die EU inzwischen vorangekommen ist. Außerdem hoffte sie, es könnte Fortschritte beim Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU geben. Die Partner diskutieren seit Jahrzehnten, wie ihre Märkte füreinander geöffnet werden könnten. Zu den wichtigen Konflikten gehört etwa der Umgang mit gentechnisch veränderten Lebensmitteln. Jetzt aber gibt es positive Zeichen, glaubt die Kanzlerin.
Ich bin dem amerikanischen Präsidenten Barack Obama auch sehr dankbar, dass er dies auch von sich aus auf die Tagesordnung gesetzt hat.
Weitere Themen sind die Finanzmärkte, das Wirtschaftswachstum und die Bekämpfung des Terrorismus.
Aus Berlin berichtete Katrin Brandt. Nach dem Treffen mit Merkel reist Joe Biden nach München weiter, wo er als einer der prominentesten Gäste an der Sicherheitskonferenz teilnimmt. Zu dieser Konferenz, die früher noch Wehrkundetagung hieß, kommen jedes Jahr Staats- und Regierungschefs, Sicherheitspolitiker, Militärs und Wissenschaftler, um sich über wichtige geopolitische Themen auszutauschen. Bis Sonntag wird in München diskutiert, unter anderem über die Energiepolitik und die Konflikte in Mali und Syrien. Heute bei der Eröffnung stand die Euro-Krise und das Verhältnis Europas zu den USA im Mittelpunkt. Aus München, Andreas Flocken.
Verteidigungsminister de Maizière trat Befürchtungen entgegen, die USA könnten sich von Europa abwenden. Das Interesse Washingtons am Pazifik sei nicht neu. Trotzdem bleibe Europa weiterhin der bestmögliche Partner.
Keine andere Region in der Welt ist so stabil, so handlungsfähig und so zuverlässig wie Europa. Wir sind zwar sicherheitspolitisch nicht gut genug, aber besser als jeder andere denkbare Partner der Vereinigten Staaten von Amerika.
Der Verteidigungsminister räumte zugleich ein, dass es mit den militärischen Fähigkeiten der Europäer nicht zum Besten bestellt sei. Hier müsse man noch erheblich mehr tun.
Langfristig werden wir Europäer unsere militärische Leistungsfähigkeit in Zeiten begrenzter finanzieller Mittel wohl nur durch zwei Vorgehensweisen steigern können. Durch eine weitere Steigerung der Effizienz unserer nationalen Streitkräfte. Wir müssen mehr und Neues können. Und eine Verbesserung unserer Kooperation untereinander. Wir müssen mehr gemeinsam und gemeinsam Neues können.
Der CDU-Politiker setzte sich für eine kluge Arbeitsteilung zwischen EU und NATO ein. Thomas de Maizière begrüßte das Eingreifen der Franzosen in Mali. Damit seien die Voraussetzungen für den politischen Prozess in dem nordafrikanischen Land geschaffen worden. Thematisiert wurde auf der Konferenz auch die Euro-Krise und die Zukunft der EU, weil ein Scheitern des Euros auch geopolitische Auswirkungen hätte. Die Stabilität in Europa sei ganz wichtig. Für Finanzminister Schäuble sind Entscheidungen besonders schwierig, weil sie mit vielen Staaten und Institutionen abgestimmt werden müssten. Trotzdem zeigte sich der Finanzminister zuversichtlich.
Wenn man dies nimmt, haben wir in den Jahren der sogenannten Euro-Krise eine Menge erreicht. Wir haben zunächst einmal die Ursachen der Probleme, die zu dem geführt haben, womit wir uns in den letzten Jahren beschäftigt haben, nicht völlig gelöst, aber wir haben in allen Ländern erhebliche Fortschritte gemacht.
Die Euro-Krise sei aber noch nicht vorüber. Man sei aber auf einem guten Weg. SPD-Fraktionschef Steinmeier sieht noch diverse Baustellen, vor allem bei den Finanzmärkten.
Das ist der Bereich, von dem ich überzeugt bin, dass wir alle miteinander viel zu wenig getan haben. Kein Einzelstaat ist heute in der Lage, neue Regeln und neue Regularien für die Finanzmärkte zu setzen.
Wichtig ist für Steinmeier, die Skepsis der Bevölkerung gegenüber Europa zu überwinden. Die Teilnehmer diskutieren auf der Münchner Sicherheitskonferenz auch über die geopolitischen Auswirkungen neuer Ansätze in der Energiepolitik. Durch das sogenannte Fracking, also das Herauslösen von Öl und Gas aus Gesteinsschichten, könnten die USA möglicherweise ihre Abhängigkeit von Ölimporten reduzieren. Die Folge könnte ein geringeres US-Engagement im Nahen Osten sein. Morgen wird US-Vizepräsident Biden in München erwartet.
Ägypten kommt nicht zur Ruhe. Nach wie vor ist das Land gespalten. Auf der einen Seite die Muslimbrüder und ihr Präsident Morsi, auf der anderen Seite Oppositionsgruppen, die mehr Demokratie einfordern. Gestern noch hatten Muslimbrüder und Opposition in einer gemeinsamen Erklärung zum Gewaltverzicht aufgerufen. Doch heute gab es eine neue Protestwelle. In mehreren Städten gingen Tausende von Menschen gegen die islamistische Regierung auf die Straße. Allerdings waren es zunächst weniger als erwartet, wie Jürgen Striak aus Kairo berichtet.
Fast könnte man meinen, Gott stünde auf der Seite von Präsident Morsi und der Muslimbruderschaft. Gerade als sich die Demonstrationszüge nach den Freitagsgebeten auf den Weg machten, kam es in etlichen Städten des Landes zu heftigen Regenfällen. Die Proteste verzögerten sich und fielen anfangs auch kleiner aus als erwartet. Die Opposition hatte zu Massendemonstrationen gegen die Politik Morsis aufgerufen. Die blutigen Ausschreitungen der letzten Tage, bei denen landesweit rund 60 Menschen ums Leben kamen, hatten Schockwellen ausgelöst. Viele Ägypter sehen das Land vor dem Abgrund angesichts der Spaltung zwischen Anhängern der Muslimbruderschaft und ihren Kritikern. Der Armeechef warnte jüngst sogar vor einem Kollaps des Staates. Diese Gefahr war heute auch Thema bei Freitagsgebeten. Der Prediger einer populären Moschee in Giza forderte die Leute auf, trotz unterschiedlicher Ansichten einander zu akzeptieren. Die Heimat sei wie ein Schiff, sagte er. Die Menschen auf dem Schiff hätten keine andere Wahl, als dass sie miteinander klarkommen. Es gibt Leute, die klüger sind als wir, fuhr er fort. Wie viele Länder gehören zur Europäischen Union? 27. Wie viele Sprachen und wie viele Kulturen. Trotzdem sagen die Europäer, wir müssen uns zusammentun, wir müssen gemeinsam den Gefahren begegnen. Die Teilnehmer eines Versöhnungstreffens, das gestern für Aufsehen sorgte, seien zum Erfolg verdammt, sagte er, wenn sie Ägypten vor einer Katastrophe bewahren wollten. Dieses Versöhnungstreffen sei eine göttliche Prüfung. Sollten seine Teilnehmer Erfolg dabei haben, die Spaltung des Landes zu beseitigen, dann gehörten sie zu den Frommen. Bei dem Treffen saßen die wichtigsten Vertreter von Muslimbruderschaft, Liberalen und Säkularen sowie Salafisten und koptischer Kirche an einem Tisch. In einem gemeinsamen Papier verurteilten sie die Gewalt der letzten Tage. Es müsse eine Kultur geschaffen werden, in der unterschiedliche Meinungen respektiert würden. Vor dem Präsidentenpalast in Kairo protestieren Tausende gegen die Politik Morsis, ebenso auf dem Tahrirplatz im Stadtzentrum. In Sprechchören fordern sie den Sturz der Morsi-Regierung. Am Präsidentenpalast wollen Aktivisten ein Protestcamp errichten. In Suez, Port Said und im oberägyptischen Kena finden Proteste statt. In Alexandria blockierten Demonstranten eine der wichtigsten Hauptstraßen der Stadt. Oppositionelle riefen landesweit dazu auf, friedlich zu protestieren.
Jürgen Striak berichtete aus Kairo im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Erstmals wird wohl in Deutschland ein privater Energieversorger bestreikt, und zwar der E.ON-Konzern mit seinen bundesweit 30.000 Mitarbeitern. Für diese Mitarbeiter fordern die Gewerkschaften 6,5% mehr Geld. Doch weil es bei den Tarifverhandlungen kaum eine Annäherung gab, wurden sie Mitte Januar abgebrochen. Jetzt haben die Mitarbeiter in einer Urabstimmung für den Streik votiert. Am Montag soll er beginnen. Und die Gewerkschaft Verdi sieht, wie Michael Orth berichtet, in dem Ausstand eine geradezu historische Dimension.
Diese Situation, das sage ich ausdrücklich dazu, hat es in der Energiewirtschaft, in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben.
Erhard Ott vom Hauptvorstand der Gewerkschaft Verdi ist sich der historischen Situation durchaus bewusst. Mit gut 91% haben sich die Verdi-Mitglieder und mit knapp 97% die Mitglieder der Gewerkschaft IGBCE für einen Streik beim Energiekonzern E.ON ausgesprochen. Die E.ON-Mitarbeiter seien verärgert darüber, dass der Konzern lediglich 1,7% mehr Lohn und Gehalt biete, sagte Peter Hausmann vom IGBCE-Hauptvorstand. Die Gewerkschaften fordern 6,5%. E.ON habe in drei Verhandlungsrunden einen Betonkurs verfolgt, so Hausmann.
Das nehmen wir nicht hin. Und ganz offenkundig setzen die Arbeitgeber weiter auf einen Konfrontationskurs. Von unserer Seite aus war immer klar, dass die IG BCE immer für einen anständigen und fairen Kompromiss zu haben ist. Wir lassen uns aber andererseits auch nicht vorführen und dieses Gefühl haben wir hier.
Bereits am Montag könnte es zu ersten Streiks beim Energieversorger kommen. Der Organisationsgrad der Gewerkschaften sei so groß, dass sie wichtige Bereiche im Konzern lahmlegen könnten. Wo genau gestreikt werden könnte, wollten Ott und Hausmann noch nicht sagen. E.ON-Kunden müssten aber nicht befürchten, dass sie dann im Dunkeln oder in der Kälte sitzen, sagte Erhard Ott von Verdi. Es werde keine Blackouts geben.
Wir wollen, wie das bei einem Streik so ist, das Unternehmen treffen und nicht die Bevölkerung. Deswegen werden wir eine Streikstrategie anwenden, die dazu führt, dass soweit Anlagen bestreikt werden, diese wir den Unternehmen mitteilen, dass sie die Möglichkeit haben, Reserveenergie auf dem Markt einzukaufen und damit die Netzstabilität auch während eines Streiks in der Energiewirtschaft sicherzustellen.
Die Verhandlungen sind zwar festgefahren, aber noch nicht gescheitert. Auch wenn alle Zeichen auf Streik stünden, müsse es dazu nicht kommen, wenn der E.ON-Konzern sich endlich bewege, so Ott.
Wir sind auch zu Gesprächen bereit, wenn die Arbeitgeberseite uns signalisiert, dass sie zu den Themen, die auf dem Tisch liegen, ergebnisorientiert ein solches Gespräch führt. Dazu stehen wir bereit. Nach Streikbeginn sieht die Situation dann zunächst einmal anders aus.
Der Konzern setzt ebenfalls weiter auf Verhandlungen. Beide Seiten müssten dringend miteinander sprechen und eine Lösung finden, die einen Streik vermeidet, sagte E.ON-Personalvorstand Regine Stachelhaus. Unabhängig davon bereite sich das Unternehmen aber auch auf einen Streik vor. E.ON werde alles tun, um die Versorgung mit Energie sicherzustellen.
Aus Langenhagen war das Michael Ort. 4 Jahre ist es her, dass ein Amokläufer in Winnenden 15 Menschen und sich selbst erschoss. Jetzt gibt es ein neues Urteil gegen den Vater des Täters. Der Mann hatte seine Pistole unverschlossen im Schlafzimmer aufbewahrt, eben die Waffe, mit der sein Sohn später um sich schoss. Der Vater trägt deshalb eine Mitschuld an dem Blutbad, befand heute das Landgericht Stuttgart und bestätigte damit die Einschätzung im Urteil von vor 2 Jahren, das wegen eines Verfahrensfehlers aufgehoben wurde. Jetzt im zweiten Anlauf wurde aber die Strafe leicht abgemildert. Der Mann wurde zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, wegen fahrlässiger Tötung. Aus Stuttgart, Knut Bauer.
Der vorsitzende Richter sprach von einem glasklaren Urteil, das keine andere rechtliche Bewertung zulasse als im ersten Prozess. Aus diesem Grund ist der Vater des Amokläufers von Winnenden erneut wegen fahrlässiger Tötung in 15 Fällen, fahrlässiger Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffenrecht verurteilt worden. Der 54-jährige Sportschütze hat sich nach Überzeugung des Gerichts schuldig gemacht, weil er die spätere Tatwaffe unverschlossen im Schlafzimmer liegen ließ. Dass die Bewährungsstrafe im Revisionsprozess mit 1,5 Jahren 3 Monate unter dem Strafmaß aus dem ersten Verfahren liegt, begründet das Gericht damit, dass der Vater wohl nichts von den angeblichen Tötungsfantasien seines Sohnes wusste. Auch gegen dieses zweite Urteil ist Revision möglich. Der Richter appellierte allerdings an den Vater des Amokläufers, auch im Hinblick auf seine eigene Familie und die Hinterbliebenen der Amoklaufopfer die Chance zu nutzen, um einen strafrechtlichen Schlusspunkt zu setzen.
Ein Bericht von Knut Bauer. Der Jubel im rot-grünen Lager über den äußerst knappen Sieg bei der Landtagswahl in Niedersachsen ist längst verklungen. Jetzt geht es an die Arbeit. Knapp 2 Wochen nach der Wahl haben SPD und Grüne heute mit den Koalitionsverhandlungen begonnen. Der Zeitplan ist ehrgeizig. Innerhalb von 10 Tagen will man sich einig sein über die Kernpunkte der Regierungszusammenarbeit. Einige Themen dürften leicht abzuhaken sein, wie die Abschaffung der Studiengebühren. Andere, wie etwa der Autobahnbau, könnten noch Konflikte bringen. Heute beim Auftakt der Koalitionsverhandlungen ging es unter anderem ums Geld. Aus Hannover, Matthias Eichler.
Für SPD und Grüne wird es schwer, die Wahlversprechen zu bezahlen. Schwarz-Gelb habe finanziell einen Scherbenhaufen hinterlassen. Das ist für den designierten SPD-Ministerpräsidenten Weil das wichtigste Ergebnis der ersten rot-grünen Koalitionsrunde. In der Landeskasse klaffe ein Loch von mehr als 500 Millionen Euro, schätzt Weil. Das heißt, im Landeshaushalt muss kräftig umgeschichtet werden, um beispielsweise die Pläne in den Bereichen Bildung und Wissenschaft finanzieren zu können. Wie erwartet, planen SPD und Grüne ein gebührenfreies Studium. Das Turbo-Abitur an Gesamtschulen soll abgeschafft und das Abi nach 13 Jahren wieder eingeführt werden. Außerdem soll es künftig geringere Hürden für neue Gesamtschulen geben. Das Ganztagsangebot an Grundschulen soll ausgebaut werden. Für das Wochenende haben sich die Parteien eine Pause verordnet. Am Montag geht es dann um die Themen Inneres, Justiz, Soziales und Umwelt. Und nach wie vor gilt, erst wird über Inhalte gesprochen, dann wie diese Inhalte zu bezahlen sind. Und erst ganz am Schluss soll es dann um die Frage gehen, wer künftig welches Ministerium führt.
Soweit der Beitrag von Matthias Eichler. Und soweit auch für heute das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.